aus Hamburg.
Und Siegen.
Und herzlich willkommen zu unserem Podcast für die Bauindustrie. Zukunft bauen. Dem Zukunftspodcast für alle, die sich für die Zukunft von Bauen und Leben interessieren. Wir sind
Martin
und Christian. Und wir werfen in diesem Podcast einen Blick auf die Zukunftsentwicklungen von Branche, Technologie und Lebenswelt. Es wird dabei um die Veränderung der Baubranche gehen und darum, was dies für uns und für die Unternehmen der Branche bedeutet. In der heutigen Folge wollen Martin und ich über Vorfertigung sprechen und in die Welt der Fertigteilwerke eintauchen. Wir haben uns dazu drei Experten eingeladen, die die gesamte Bandbreite der aus unserer Sicht relevanten Fragestellungen abbilden. Bei uns sind heute Dr. Christian Hanser, der Geschäftsführer von RIB SAA aus Wien, Frau Susanne Schachinger, Senior Vertriebsexpertin bei Allplan für einige europäische Märkte, und Christian Prillhofer, den Geschäftsführer von Prillhofer Consulting mit Blick auf die internationale Projektierung und Planung von Fertigteilwerken. Also alle zusammen ein runder Blick auf viele Facetten der Thematik mit einigen kritischen und mahnenden Worten und Blicken, mit vielen hoffnungsvollen und potenzialgespickten Aspekten. Und nicht zuletzt treffen wir uns auch alle hier im Vorfeld der Engineering Days 2024, die im November in Salzburg stattfinden, und möchten natürlich hiermit auch zum Dialog auf dieser Plattform animieren. Denn dort trifft sich die Branche und treffen sich auch die, die Teil dieser Branche sein könnten oder werden könnten, wenn sie ins Gespräch mit bestehenden Akteuren gehen. Es geht darum, Lösungen für die Zukunft von clevererem und besserem Bauen zu entwickeln. Es geht darum, Potenziale in der Fertigteilproduktion zu erschließen und darüber nachzudenken, wie das dazu beitragen kann, dass wir das Bauen, so wie wir es heute kennen, weiter in die Zukunft führen, effizienter, qualitativ hochwertiger und letztendlich kosten- und ressourcenschonender machen. Jetzt geht's rein in die Folge. Seien Sie gespannt. Los geht's. Herzlich willkommen. Hallo Martin. Schön, dass wir hier heute alle miteinander in einer großen, illustren Runde beieinander sind. Herzlich willkommen, Frau Schachinger, Herr Dr. Hanser und Herr Prillhofer.
Hallo.
Hallo. Guten Tag.
Herzliches Grüß Gott aus Wien.
Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Ich freue mich auf unser Gespräch und eine illustre Runde.
Jetzt sind wir hier heute mit einer Reihe von Köpfen am Tisch, beziehungsweise für die Hörerinnen und Hörer da draußen am Ohr. Und ich glaube, es macht Sinn, Frau Schachinger, wenn Sie mal ein paar Worte sagen, was bringen Sie heute mit an den Tisch? Was ist Ihr Hintergrund? Was dürfen wir erwarten?
Ja, guten Tag von meiner Seite, Susanne Schachinger. Ich bin in der Nemetschek-Gruppe seit 2011 im Produktbereich Betonfertigteilwerke, also Allplan Precast, tätig. Habe eine gewisse Reise durch verschiedene Märkte, verschiedene Kunden hinter mir, bin aktuell verantwortlich für die Märkte Deutschland, Österreich, Polen und Ungarn, alles was Betonfertigteile betrifft. Vielleicht kurz noch zur Nemetschek-Gruppe an sich. Die Nemetschek Group gibt seit den 1960er Jahren, gegründet von Professor Georg Nemetschek, und ist ein Vorreiter in der Digitalisierung des Bauwesens mit Lösungen für den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten. Also das ist so unsere Herkunft. Was bringe ich heute ein? Ja, natürlich die Themen Planung, Design, Modellierung, Detailing, Prozesse, BIM, Datenübergabe in Richtung Betonfertigteilwerke. Das ist so mein Spezialitätenbereich für den heutigen Tag.
Sehr gut. Ich denke, Stück für Stück wird jeder da draußen heute verstehen, warum die Runde so ist, wie sie ist. Gehen wir weiter. Herr Dr. Hanser, was ist Ihr Hintergrund?
Ja, mein Hintergrund, der startet schon sehr früh im letzten Jahrhundert, sage ich mal, mit der beginnenden Automatisierung im Betonfertigteilbereich. Ich verantworte den weltweiten Vertrieb für Fertigteillösungen in der REB-Gruppe, bin mit meinem Unternehmen vor 10 Jahren zur REB-Gruppe dazugestoßen und wir haben in 1997 begonnen, uns mit Automatisierungs- und Digitalisierungslösungen in der Betonfertigteilindustrie auseinanderzusetzen. Wir sind Software-Lieferanten eben in diesem Bereich und sind immer bereit, das voranzutreiben. Ja, wir haben eine Gruppe von etwa 60 Leuten in Wien, die sich ausschließlich mit dem Bereich Vorfertigung beschäftigt. Die REB-Gruppe an sich hat ja eine End-to-End-Lösung für Projektmanagement und Bauabläufe und Baumanagement, schließt also direkt an CAD-Systeme, Design, Planung, wie es Frau Schachinger gerade dargestellt hat, an.
Last but not least geben wir das Staffelholz an Herrn Prillhofer. Ich darf auch Sie bitten, noch mal einige Worte zum Hintergrund zu sagen.
Ja, hallo. Unsere Firma beschäftigt sich eigentlich nur mit der Beratung und Planung für Produktionsanlagen, wo industriell Gebäude erzeugt werden. Der Grund, warum es eine Firma wie uns gibt, ist, weil die meisten Leute haben einen Bauhintergrund oder Statikhintergrund und die mussten vor 30 Jahren beginnen, Maschinen zu kaufen. Und dann wurden plötzlich andere Fragen gestellt über Software, über Maschinenthemen. Und seitdem beschäftigen wir uns mit dem. Seit ungefähr 20 Jahren sind wir international und da sind natürlich neue Themen aufgekommen, die für uns auch ganz neu waren, weil außerhalb Mitteleuropas kennt keiner Zulieferer für Fertigteile erzeugen, sondern der Fertigteile erzeugt, setzt sie auch ein. Und dann kann man plötzlich fragen, warum braucht man Halbfertigteile? Das war für uns eine ganz neue Frage. Aber es ist richtig und heute kann man vielleicht viel mehr lernen, was es in Kanada gibt oder in Malaysia, als das, was es bei uns gibt. Wir können effizient produzieren, aber wir haben das gesamte Gebäude aus dem Blick verloren.
Also Martin, da müsste jetzt ja das Herz aufgehen, wenn man diese Runde so hört. Wir sagen immer, früher an den Tisch, Kompetenzen an den Tisch, übergreifend an den Tisch. Wir haben Sie hier heute alle am Mikrofon und wollen ja gemeinsam die Chance nutzen, mal zu sehen, was denn diese Branche im Moment tut, was sie tun kann und welche Chancen für die Zukunft da drin stecken. Wie siehst du das als technischer Kopf hier in unserer Podcast-Konstellation?
Ja, was mir so wichtig ist, wir denken, also es gibt ja den Beispiel aus dem Konsumerbereich, die mit dem Obst hinten auf dem Handy, die haben, als sie gestartet sind, ja gesagt, wir denken Hardware und Software zusammen und damit sind wir hier so ein Unikat. Und ich denke, das geht vom Gedanken her ja auch in eine ähnliche Richtung, zu sagen, wir denken nicht das Fertigteilwerk alleine, konstruieren das, betreiben das und dann gucken wir mal, wo es eine passende Software dazu gibt, sondern dass man das Ganze gemeinschaftlich denkt. Ja, wie funktioniert ein Fertigteilwerk in Verbindung mit einer richtigen Planungssoftware, aber auch mit einer entsprechenden Software für den Betrieb des Fertigteilwerks? Also da greift für mich, wenn man jetzt mal das Fertigteilwerk als Hardware beschreiben darf, das ist dieser Gedankengang, der ganz, ganz wichtig ist. Denke die Dinge nicht separat voneinander, also Planung und Produktion, aber auch softwaretechnische Bearbeitung eines Projektes getrennt von dem, was dann tatsächlich handwerklich gemacht wird in einem Fertigteilwerk. Und das ist für mich ganz wichtig auch, und das finde ich auch toll an der Runde, dass wir aus allen diesen Bereichen die entsprechende Kompetenz da haben und man merkt ja, die Leute sprechen miteinander.
Ja. Martin, wir wollen ja da heute auch ein bisschen in die Technik und in diese Themen einsteigen. Der Grund, warum wir hier zusammensitzen, ist aber ja eigentlich exemplarisch oder ja wirklich symbolisch für das, was hier gerade auch schon angerissen wurde. Es gibt im November in Salzburg, ich glaube am 26., 27., die Engineering Days. Und die sind von dieser Runde ins Leben gerufen worden, im Grunde genau aus dieser Erkenntnis heraus, dass Menschen miteinander an den Tisch müssen, dass Menschen verschiedener, auch beruflicher und technischer Blickwinkel miteinander an den Tisch müssen, sich austauschen sollten, um daraus eben Lösungen für die Praxis zu generieren. Im Grunde ganz ähnlicher Gedanke, wie er bei uns zum Start des Podcasts auch zugrunde Gelegenheit hat. Wie bringen wir Kompetenzen zusammen, Gedanken zusammen, um Menschen ins Handeln zu bringen? Jetzt haben wir das Ganze unter der Überschrift Fertigteile und Fertigteilwerke und Fertigteilindustrie. Daran hängt natürlich auch die ganze Baubranche. Und ich glaube, insbesondere ist deshalb wichtig, diese Akteure zusammenzubringen. Vielleicht kann die Runde uns noch einmal zu den Gründungsgedanken oder auch zum heutigen Stand der Gedanken zu dieser Veranstaltung mitnehmen, bevor wir dann etwas tiefer einsteigen ins eigentliche Thema.
Fang gerne an. Wie gerade gesprochen, sieht man ja, dass wir einander brauchen. Dass wir sozusagen nur zusammen ein Ganzes bilden, um eben die Vorfertigung in den gesamten Bauprozess einzubetten. Und wir könnten keine Automatisierung liefern, hätten wir keine Daten aus den Modellen dazu. Und wir könnten natürlich die Automatisierung nur halbherzig liefern, wenn es nicht eine durchdachte Fabriksplanung gibt, wo die Prozessschritte zueinander kommen und am Ende die Produktivität, die vom Fertigteilwerk gewünscht ist, auch tatsächlich erreicht.
Vielleicht ergänzend dazu noch, die Engineering Days waren immer schon sehr praxisorientiert. Das heißt, sie sind wirklich eine Diskussionsplattform zwischen den Betreibern der Betonfertigteilwerke und natürlich auch den angeschlossenen Planern, weiteren Playern und den Technologieführern. Das heißt, dieser Praxisbezug zeigt uns stark immer wieder neue Beispiele. Was gibt's Neues auf dem Produktsektor? Was tut sich mit der Digitalisierung? Wie schreiten wir voran? Und das grundsätzliche Motto der Engineering Days ist ja Design the Future and Build on Strengths. Mhm. Das heißt, das, was wir heute schon gut können, weiterzuführen, aber in die Zukunft zu schauen und auch in die Innovation zu schauen und natürlich auch immer mit dem Blickpunkt Wirtschaftlichkeit. Am Ende des Tages sind das alles Unternehmer, die da sind, Unternehmerinnen, Unternehmer, die ja ein wirtschaftliches Interesse haben und die ihre Betriebe am Laufen halten müssen. Mhm. Das ist vielleicht eine Besonderheit der Engineering Days.
Zeigt ja auch, es ist, glaube ich, wichtig und in der heutigen Zeit umso mehr, dass Menschen die Köpfe zusammenstecken, dass man sich diese 1, 2, 3 Tage im Jahr einfach auch mal nimmt, sich auszutauschen, sich neu zu orientieren, sich ein Bild der Lage auch zu machen, um dann wieder neu weiterzusteuern. Es sind ja alles Kapitäne auf der Brücke, die immer wieder den Kurs für die nächsten Wochen, Monate und Jahre neu abstecken müssen. Und das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit umso schwerer geworden, insofern umso wichtiger, dort immer mal zusammenzutreffen und ein paar Impulse zu leisten. Ich freue mich da schon dieses Jahr drauf. Das wird mit Sicherheit eine ganz wichtige und auch richtungsweisende Veranstaltung werden.
Ich würde gerne noch was ergänzen. Der Grund, warum es die Engineering Days gibt, ist ja, es gibt ja unterschiedlichste Veranstaltungen. Und früher war die Leitveranstaltung die Ulmer Betontage. Die hat man vor 60 Jahren oder so gegründet. Aber mittlerweile ist ja Beton ein Werkstoff, so ähnlich wie Stahl. Und es gibt ja heute auch keine Messe, Stahlmesse, wo sich jetzt jemand trifft, der Uhren macht und der Schiffe oder Brücken baut. Und aus diesem Grund heraus wurde das an uns herangetragen, dass man sagt, ich kann jetzt da wohin gehen in eine Sammelsuriumsveranstaltung, wo es dann Steine und Rohre und Transportbeton gibt. Aber die Leute verstehen uns ja nicht mehr, weil die brauchen keine CAD-Systeme, die haben keine Roboter, gar nichts. Wir arbeiten mit Echtdaten. Und es gibt mittlerweile so viele Werke, die dann gesagt haben, wie können wir unsere Themen behandeln? CAD, Leittechnik, ähnliche Dinge, die ich brauche. Wo der Stein erzeugt, sagt, ja, ich erzeuge Steine, ich brauche das nicht. Ich habe eine SPS und bin glücklich. Und das hat uns dann bestärkt zu sagen, wir haben eine Spezialveranstaltung und da kommen die Leute weltweit, die wissen, sie beginnen im CAD-System und enden auf der Baustelle. Und alles am besten durchdigitalisiert, das sind dabei Schritt für Schritt.
Jetzt haben wir eben gelobt und auch die Engineering Days spiegeln das ja wieder, dass Planung und Ausführung im Sinne eines Fertigteilwerks gemeinsame Sache machen, sage ich mal so. Jetzt ist es so, manchmal ist es mir aktuell schon ein bisschen peinlich, wenn ich als überzeugter BIM-Mensch sage, Leute, ihr müsst euch jetzt darauf vorbereiten, weil es steht vor der Tür, es ist schon da. Dann gibt's den einen oder anderen, der dann sagt, na ja, das hat der Professor, der mittlerweile emeritiert ist, auch schon gesagt. Und das war in den Anfang 2000ern, kommt morgen auf jeden Fall. Ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass es jetzt wirklich ganz, ganz hart vor der Tür steht. Christian, ich war neulich noch auf einer Veranstaltung, wo gesagt wurde, wir machen das Thema mit den Holländern schon seit 10 Jahren. Das ist leider so ein bisschen auch für mich ernüchternd, dass solche Sätze dann auch wie selbstverständlich kommen. Jetzt meine Frage ist die, wenn wir diese Integration von BIM in die Prozesse, also sowohl in Fertigteilwerke, aber auch insgesamt in die Bauprojekte, was Sie so mitbekommen, betrachten, welche Herausforderungen sind denn aktuell noch da? Und vielleicht kann man die Frage ja auch splitten, einmal bezogen auf Deutschland, auch im Vergleich international. Welche Herausforderungen sehen Sie aktuell bei der Implementierung von BIM da noch?
Ich glaube, die Frage richtet sich wiederum an mich. Vorausgeschickt, wenn man jetzt rein die Betonfertigteilwerke betrachtet, die haben schon BIM gemacht, da hat es den Betrieb noch gar nicht gegeben. Wenn wir BIM jetzt als Arbeitsmethode sehen und als prozessorientiert, was mache ich zu welchem Zeitpunkt Schritt für Schritt? Ja, das, für eine automatisierte Produktion brauchte man diese Prozesse schon und dieses quasi Closed BIM funktioniert seit 20, ja. 25, 30 Jahren schon. Das Thema ist mit den Daten, die von außen hereinkommen. Und da sehen wir gerade im deutschsprachigen Raum noch sehr, sehr viel, was als 2D-Daten hereinkommt, importiert wird und dann vom Betonfertigteilwerk quasi komplett neu gemacht wird, neu modelliert wird. Das heißt, da haben wir wirklich viel Luft nach oben durch die Berücksichtigung, dass das als Fertigteil produziert wird, bereits in einer frühen Phase und das heißt auch bereits gute Modelle zu bekommen. Denn was wir nicht haben dürfen im Betonfertigteilbereich, das ist Toleranzen. Die Bauteile müssen exakt die richtige Größe haben, die müssen exakt die richtigen Komponenten haben, die Bewährung muss exakt dort liegen, wo sie hin muss und die Teile müssen produzierbar sein. Das heißt, bei den Ausgangsdaten, bei dem, was hereinkommt, ist noch viel, viel Luft nach oben international, aber vor allem eben auch bei uns in der Region. Da geht es dann schon wieder um die Software-Tools. Was kommt denn herein? Aus welchen Tools kommt denn da herein? Wir haben das IFC als gemeinsames Datenformat uns darauf geeinigt, mehr oder weniger. Das ist ein sehr gutes, sehr offenes Format, aber dadurch, dass es sehr offen ist oder sehr, sagen wir mal, flexibel, muss es natürlich dann heruntergebrochen werden. Und was noch natürlich noch dazu kommt, das ist ein 2D-Datenaustausch, war jetzt rein technologisch deutlich unkomplexer, als es ein 3D-Datenaustausch ist. Das heißt, es geht sehr viel darum, wirklich Standards zu setzen, weil vorher schon die Niederlande angesprochen wurden. Da haben sich die viele große Unternehmen schon zusammengeschlossen und gesagt, das sind die Standards, diese Eigenschaften müssen die Modelle haben, damit wir sie übernehmen können und vorantreiben können. Das heißt, es geht sehr stark um die Datenqualität, die hereinkommt.
Ja, Herr Hanser, vielleicht an Ihre Richtung auch nochmal die gleiche Frage. Haben Sie da noch Ergänzungen zu?
Der größte Gap, den wir noch zu lösen haben, hat die Susanne gerade angesprochen. Das ist genau das, dass wir die Eingangsdaten auch direkt weiterverwenden können. Weil in vielen Fällen ist es heute noch so, dass um die Datenqualität, die wir für die Produktion brauchen, zu erhalten, viele Firmen wieder bei Null beginnen oder vielleicht mal mit einem Grundriss beginnen und das Modell neu aufbauen. Auch wenn es davor schon ein Architekturmodell gibt. Also diesen Spalt, den müssen wir schließen. Da ist noch enorm viel Potenzial drinnen, das auch Kosten spart. Ja. Von der Produktionsseite kann ich nur sagen, nehmen wir gerne alle Attribute, die ein BIM-Modell heute verfügbar hat, mit hinein, weil die Themen der Zukunft und das hat ja schon begonnen, sage ich mal, das ist Qualitätssicherung. Das ist Qualitätssicherung im Sinne von Dokumentation, aber auch im Sinne von Überprüfung der produzierten Elemente. Damit bei, sage ich mal, schwierigen Personalsituationen weniger ausgebildete Arbeitskräfte und insgesamt auch weniger verfügbare Arbeitskräfte die Qualität, die wir brauchen, damit wir eine Montagebaustelle bestücken können, auch tatsächlich erreicht.
Vielleicht dazu nochmal als Ergänzung für diejenigen, die sich jetzt mit dem Thema BIM nicht so detailliert auskennen, was Sie ja auch gerade gesagt haben, dass leider ja Architekturmodelle aus der Planung dann für die Ausführung oder weitere Bearbeitung oft gar nicht benutzt werden, sondern man nochmal neu modelliert wird. Das ist ja nicht nur ein rein technisches Problem, sondern das fängt ja im Prinzip beim Projektaufsatz an. Also wer ist wann mit wem zusammen am Tisch, wer definiert auch Anforderungen? Also wenn der Gebäudebetrieb am Anfang schon dabei ist oder die Fertigteilwerke dabei wären und sagen könnten, wir brauchen die und die Attribute oder ein Modell muss so und so modelliert sein. Also vielleicht, Christian, für den Nichttechniker kurz die Erklärung. Ein Architekt zum Beispiel, der modelliert häufig eine Bodenplatte von einem riesengroßen Bürogebäude als ein Stück. Das ist für den, der das später bauen soll, der da entsprechende Betonierabschnitte mit Abstellung und Co. braucht, nicht in der Form brauchbar. Und solche Dinge, die sollten wir beim Projektaufsatz schon, das ist gar nicht, dass die Technik nicht funktioniert, die Software nicht funktioniert, sondern wir müssen eigentlich früh gewisse Dinge schon im Projekt klären. Und da heißt es, ich bin da mittlerweile wie so ein, ich komme mir manchmal vor wie im Hyde Park in Speaker's Corner und der immer den gleichen Kram erzählt, alle müssen früh am Tisch. Ja, und da können wir von anderen Industrien lernen, finde ich, ja, dort sind eigentlich alle Produktionsplaner und Designer früh am Tisch. Und das bringt mich auch zur nächsten Frage, die ich gerne insbesondere an Herrn Prillhöfer richten würde. Sie bauen ja im Prinzip oder Sie planen Fabriken fürs Bauen und konzipieren die. Was kann denn da insbesondere auf den in Bezug auf dieses Thema Vorfertigung, Modularisierung, wie baue ich so eine Fertigung auf, auch die Bauindustrie von anderen Industrien? Ich nenne jetzt mal beispielhaft natürlich den Automotive-Sektor. Was können wir da lernen?
Ich muss noch kurz ein Wort zu BIM sagen. Das Problem BIM ist, wir haben ein Werkzeug, das keiner bedienen kann. Und international ist es für die Leute kein Problem. Weil heute wird BIM so eingesetzt im Vergleich zum Fahrzeug, dass wir sagen, wir müssen ein Auto bauen. Das Auto könnte aus Plastik sein, aus Holz, Aluminium oder Stahl, das planen wir mal so. Und wenn dann der Designer, der Planer, der Architekt fertig ist, dann kriegt es der Nächste, der Berechnungsingenieur, der sagt, naja, ich weiß nicht, Holz, Plastik ist es nicht so gut. Da liegt der Fehler drinnen. Wenn man fertigteilgerecht plant, da braucht kein Fertigteilwerk am Tisch sitzen, dann stimmt es beim Modell. Wenn man aber sagt, das Gebäude könnte irgendwas sein, aus irgendeinem Material, so wie es heute ist, da beginnt schon der Fehler. Und ich war jetzt vor kurzem in Kanada von der Veranstaltung, da habe ich mit jemand von Dassault Systems gesprochen, die auch CAD erzeugen über BIM. Und der hat das Gleiche gesagt, was in Europa ist. Ungenaue Modelle, falsche Modelle, keine geschlossenen Geometrien und ähnliche Dinge. Also irgendwelche Verkaufsunterlagen in BIM, was nicht produzierbar ist. Und wenn man jetzt zum Fertigteilwerk kommt, das Fertigteilwerk wurde ja das moderne, sagen wir mal, in Deutschland, Österreich entwickelt. Und warum wurde das entwickelt? Weil man gewusst hat, dass Häuser individuell sein und sein werden. Also hat man nie über große Serien nachdenken können, wie jetzt ein Steinfertiger oder ein Rohrfertiger, der eine Norm hat und auf Halde produziert. Jedes Fertigteil wird nach Kundenwunsch produziert. Also muss man in Stückzahl 1 effizient fertigen können. Und dann hat man begonnen, mit neuen Schalungssystemen, um von dieser Uniformität wegzukommen, weil in den 60er, 70er Jahren gab es ja wie in Russland Stationärformen, die hat man geschlossen, reinbetoniert, das Teil ausgenommen. Und dann konnte man eben nur ein Gebäudetyp machen. Heute hat man Roboter, die Stahlschalungen mit Magneten setzen und das Problem ist gelöst. Die Bewährung wird automatisch erzeugt vom Coil ohne Verschnitt, höchst effizient, das Problem ist gelöst. Das heißt, die Fertigteilindustrie ist heute schon dort, von der die Automobilindustrie träumt, dass sie 10.000 Typen, dass jeder sein eigenes Auto kriegt, machen kann. Das kann die Fertigteilindustrie heute schon. Nur der Input kommt nicht, weil man jetzt nicht Autos plant, sondern man plant dann, das könnten Motorräder oder Flugzeuge sein und am Ende wird es ein Auto. Und dann ist man gezwungen, im technischen Büro und überall das wieder so umzuändern, um es produzierbar zu machen. Mit einem riesen Effizienzverlust in Bezug auf Material, auf Zeit und auf ähnliche Dinge.
Das heißt also, vielleicht können andere Branchen auch was von uns hier lernen an der Stelle, weil die Fertigteilbranche schon bei der Stückzahl 1 gut aufgestellt ist, was die Effizienzen angeht. Wenn man das jetzt mal in das Thema auch Nachhaltigkeit mal überträgt, dann bedeutet das ja, wenn wir das noch besser hinkriegen würden, wenn wir vielleicht doch nicht nur mit Stückzahl 1 arbeiten, sondern noch mit anderen Stückzahlen arbeiten, dass wir auch wesentlich ressourcenschonender und da sehr viel effizienter eigentlich wirtschaften könnten, generell auch mit Fertigteilen. Wie sieht die Runde das hier?
wir sind dann wieder beim BIM-Problem. Wir arbeiten mit Echtdaten. Und in der Automobilindustrie, da gibt es eine Datenbank. Und wenn jemand Auto will, dann kann er nur aussuchen, was jemand vor ihm vorausgesucht hat. Und dann geht man in die Datenbank, holt sich das raus und gibt es in Produktion. Wir brauchen jeden Tag Echtdaten, die erzeugt werden müssen, in einer hohen Qualität. Und da liegt das Problem, nicht in der Produktion.
Nachhaltigkeit geht ja immer einher, auch mit Effizienz. Und ich denke mal, da haben wir in den letzten 20, 30 Jahren bewiesen, dass wir in der Lage sind, mit modernen Softwaremethoden und mit modernen Maschinen diese Effizienz auch tatsächlich zu erreichen. Herr Brillhofer hat es ja ausgeführt, verlustfreie oder abfallfreie Produktion, mehr oder weniger. Das gilt nicht nur für den Stahl, das gilt genauso für den Beton. Wenn wir wirklich exakt auf den Kilo genau Beton austragen, wird am Ende nichts weggeworfen. Und Beton ist ja besonders heikel, weil ja dort auch der CO2-Fußabdruck immer wieder eine Rolle spielt, diskutiert wird. Das ist jetzt nicht direkt unsere Branche, aber natürlich indirekt, keine Frage. Ja, und wir unterstützen natürlich hier auch, wo wir können, um alternative Betonrezepte zu verarbeiten und die tauglich zu machen für die Fertigteilherstellung. Und das Zweite, was nachhaltig sein muss, ist auch die Produktqualität, weil jeder Ausschuss, den man produziert, der trägt natürlich zu Abfall bei. Und das ist, denke ich mal, das Hauptthema, was wir heute in der Digitalisierung haben, dass wir in der Lage sind, die Qualität unserer Produkte, die ja Losgröße 1 haben, zu messen und rechtzeitig rückzumelden, damit erst gar nicht betoniert wird, wenn man schon weiß, die Genauigkeit passt nicht von einem Element oder es fehlen Teile, was auch immer. Ja, das sehe ich unseren wesentlichen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Natürlich kann man auch elektrisch optimieren, das tun wir aber eh schon seit Jahren. Aber hier sind keine großen Verbesserungen zu bringen.
An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache für diejenigen unter unseren Zuhörern, die sich gerade in ihrem eigenen Unternehmen mit relevanten Zukunftsfragen befassen und die deren Ausgestaltung und die Umsetzung von Lösungen beschleunigt und ergebnisorientiert für den Erfolg vorantreiben wollen. Sprechen Sie gern Martin Ferger für Themen zu Lean, BIM, Digitalisierung und Prozessoptimierung über www.ferger-consulting.de und mich, Christian Haag, zu strategischer Transformation, Strategie, Führung und Sparring für Top-Entscheider über www.christianhaag.de an. Im Rahmen dieses Podcasts, aber auch darüber hinaus, tragen wir gern als Speaker in Präsenz oder online zur Inspiration Ihres Publikums im Rahmen Ihrer Veranstaltungen bei. So oder so freuen wir uns auf und über regen Austausch mit Ihnen und Euch. Nehmt einfach Kontakt zu uns auf.
Also wir sprechen ja auch mit Vertretern aus anderen Branchen und wenn die dann in die Bauindustrie schauen, also nicht in die Fertigteilsegmente schauen, sondern auf die Baustellen schauen, dann wundern die sich oft, dass man eben das Thema Qualität so auf der letzten Meile, könnte man sagen, dann manchmal irgendwem überlässt. Das heißt also, wir wenden im Grunde sehr, sehr viel Zeit und Kraft und auch am Ende Geld und Ressourcen auf, um eine ja brauchbare Qualität, noch Martin, wir basteln dann vor Ort immer irgendwo hinzubekommen. Das Thema Fertigteil verlagert ja die Beherrschbarkeit des Themas Qualität in eine stabile Umgebung, in eine Umgebung, die ich voll kontrollieren kann und überlässt das Risiko draußen auf der Baustelle sozusagen dann nur noch in ganz kleinen Bruchteilen dem da draußen. Und ich glaube, auch das muss man im Blick haben, dass wir das Thema Qualität und damit eben auch Effizienz in der ganzen Prozesskette natürlich über Fertigteile dramatisch erhöhen können. Wir kommen nachher sicherlich nochmal auf das Thema auch Menschen, Personal, die wir auch immer wieder brauchen. Aber wir haben hier in einer Fabrik natürlich viel mehr im Griff und beherrschen die Rahmenbedingungen und die Variablen viel, viel besser, als es dann vor Ort möglich wäre. Jetzt kann man sich fragen, ja Martin, jetzt kann man sich fragen, das liegt mir noch so auf der Zunge, warum das so ist und vielleicht gebe ich die Frage ja auch nochmal in die Runde. Warum ist die Akzeptanz in der traditionellen Bauindustrie bei den Bauunternehmen für das Thema Fertigteile noch nicht so, dass wir eigentlich dieses Thema, was wir gerade diskutieren, gar nicht diskutieren müssten? Also wenn das Denken ein ganz anderes wäre, dann würden wir ja hier eine ganz andere Diskussion führen. Vielmehr eine, wie machen wir das noch besser und wie geht es, als eine, warum geht das eigentlich noch nicht so?
Wollen Sie eine ehrliche Antwort?
Sehr gerne.
Immer.
Wenn man sieht, am Beispiel der Betonschneide- und Bohrunternehmen, wie die letzten 15 Jahre gewachsen sind, sind heute Imperien geworden. Und was heißt das? Fehlende Planung. Es plant keiner. Und sagt, ah, Durchbrüche, die planen wir nicht mehr. Da holen wir dann holen wir den Bleistift, zeichnen das an und schon ist es passiert. An dem krankt die Industrie. McKinsey und alle haben das in tausenden von Seiten niedergeschrieben. Das Problem der Bauindustrie ist ein Problem des industriellen Denkens und des industriellen Planens.
Christian, ich würde da gerne auch nochmal einhaken und das auch nochmal konkret machen wollen. Wer ein Fertigteilwerk für seine Baustelle braucht, man muss sich jetzt auch mal in die Rolle des Bauleiters oder Arbeitsvorbereiters hineinversetzen. Oft in den vielen Firmen ist es ja auch so, dass das eine und dieselbe Person ist. Ein Fertigteil bedarf einem hohen Maß an Arbeitsvorbereitung, weil ich wissen muss, was brauche ich, wann brauche ich es, wo brauche ich es. An dem Tag muss dann auch die Baustraße so vorbereitet sein, dass ich das im Zweifel dahin heben kann und. Und jetzt haben wir ja schon oft besprochen, die Bauindustrie, der ein oder andere Tätige dort, ist auch ganz gern mal der Feuerwehrmann, der improvisiert, ja, und da die Baustelle rettet. Das ist ein psychologischer Aspekt, aber auch einfach der Aspekt, dass viele natürlich mehrere Projekte parallel haben oder die Projekte vielleicht auch kurzfristig übergeben bekommen und so ein bisschen von der Hand in den Mund gelebt wird, was die Arbeitsvorbereitung angeht. Und da passt natürlich ein Systemteil, was ich entsprechend vordenken muss, zu dem, was Herr Brillhöfer gesagt hat, dass manchmal auch einfach die Planung nicht da ist, was gebaut werden soll, aber auch häufig das, wie wir es bauen, 2-3 Tage vorher erst überlegt wird. Und das passt halt einfach leider nicht zusammen. Und das müssen, glaube ich, viele in die Köpfe reinkriegen. Ja, das ist diese berühmte McLemy-Kurve. In der Arbeitsvorbereitung gewinne oder verliere ich das Geld. Nicht 2 Tage vorher oder 2 Tage später. Und dann kann ich auch gar nicht mehr sagen, weißt du was, ich stelle um auf Fertigteile. Weil wenn ich mir das freitags überlege, kriege ich bis Dienstag kein Fertigteil herbei.
Ich würde noch mal gern von Herrn Dr. Hanser den internationalen Blick auf das Thema haben. Ist das nur bei uns so oder wie ist das, wenn Sie den Rest der Welt mal ins Auge nehmen?
Ja, die Individualität von Gebäuden, die ist sicher einzigartig in Europa, sage ich mal. Speziell natürlich in den Benelux-Staaten, in Deutschland und in Österreich. Je mehr man in den internationalen Bereich schaut, und wir haben ja gemeinsam mit Herrn Brillhofer und natürlich auch mit Nemetschek Anlagen gebaut in China, in Südostasien, auch in den USA. Und gerade in Südostasien und China und auch Russland ist ja jetzt zwar sozusagen geschlossen, der Markt, aber dort da reden wir immer noch von Serien, auch wenn die Unternehmen die Möglichkeit hätten, individuell zu produzieren. Und das war oftmals auch der Grund, in eine moderne Fertigteilanlage aus Europa zu investieren, weil die gesagt haben, wir müssen unsere Unternehmen jetzt dort abholen, wo sie stehen, mit Serien für Hochhausgruppen, aber dann haben wir die Möglichkeit, schrittweise das zu individualisieren. Und so gesehen, sage ich mal, ist das Maß aller Dinge auf jeden Fall Europa für die Individualität. Wenn ich vielleicht bei der Frage vom Herrn Ferger nochmal einhaken darf. Wir haben heute die Methoden. Wir haben die Methoden, um dem Bauleiter auch auf einer Großbaustelle zu zeigen, pass auf, du hast Fertigteile bestellt, du hast Fensterstöcke bestellt, du hast die und jene Teile noch bestellt, die du brauchst. Du siehst übersichtlich auf deinem PC oder auf deinem Handheld, in welchem Status sind die? Sind die produziert? Sind die fertig zur Lieferung? Sind die bereit zum Abruf auf die Baustelle? Weil bei Fenstern redet man ja nimmer, ob man die vor Ort macht oder ob die nicht als Fertigteile angeliefert werden. Selbstverständlich. Genauso bei Fassadenplatten etc. Wir sind in der Lage, all diese Zukaufteile auf einer Baustelle in der Software zu integrieren und dem Bauleiter einen maximalen Überblick zu geben, was wir seine Baustelle organisieren. Er muss es nur wollen. Und da müssen wir Bewusstseinsbildung betreiben. Das ist uns klar.
Also wir haben mal den Ausspruch gehabt, Martin, Nachhaltigkeit beginnt im Kopf. Man könnte ihn jetzt hier anpassen und sagen, das Thema Fertigteil beginnt im Kopf. Und mir scheint hier zunehmend, dass wir in der ganzen Branche doch das Thema Bauen wirklich neu denken müssen. Denn wenn wir das nicht anders denken, als wir es offensichtlich im Moment aktuell an vielen Stellen immer noch tun, kommen wir über diesen Punkt nicht weg. Wir haben die Technologien, wir haben auch die Erkenntnisse und das Wissen. Und es gelingt offensichtlich nicht, zumindest in der Breite, das tatsächlich umzusetzen und auf die Baustelle zu bringen.
Also ich würde es jetzt nicht ganz so negativ stehen lassen. Es gelingt in vielen Fällen, aber es könnte noch in vielen mehr Fällen möglich sein in der Zukunft.
Also mehr vom Richtigen tun.
Für die Baufirmen wäre es schon gut, wenn sie etwas internationaler schauen würden, was dort passiert. Warum gibt es in Afrika kein Festnetztelefon? Weil als es das bei uns gab, gab es dort nicht und dann haben wir Technologie übersprungen. Und man hat nicht gesagt, ah, wir müssen jetzt Festnetztelefone bauen, sondern dann ist man sofort auf Mobiltelefon gegangen. Und warum sind die Firmen international weiter? Weil die nicht den Blödsinn gemacht haben, dass 1000 Firmen auf der Baustelle arbeiten muss, jeder um seine Kompetenz und um die Arbeit kämpft. Und die Kunden international, für die ist es in der Planung klar, das sind Fertigteile. Da braucht man nicht diskutieren. Es wird mit Fertigteilen gebaut, also wird mit Fertigteilen geplant. Und wenn ein Bauleiter solche Dinge entscheiden muss, dann ist es schon ein gravierender Fehler in der Firmenstruktur passiert. Das wäre so, wie man mal plötzlich eine Montageband sagt, da haben wir ein Loch vergessen, kauf schnell ein paar Bohrmaschinen, da müssen wir noch Löcher nachbohren. Und so ist es. Wir waren einmal auf einer Baustelle, ich sage jetzt nicht, welche Firma, und dann haben wir gesehen, so ein fünfstöckiges Haus und der Keller war dann Bordbeton. Und der Rest Fertigteile. Und dann haben wir den Bauleiter gefragt und gesagt, warum haben Sie denn die Tiefgarage nicht auch in Fertigteilen gebaut? Sagt er. Nein, er darf das entscheiden und er nimmt keine Fertigteile. Genau. Da hat man keine Worte, dass ein Bauleiter sowas entscheiden darf. Das wäre so wie beim BMW-Entscheider und sagt, die Reifen gebe ich nicht drauf. Die sind nicht gut, ich bestelle mir andere. Und ja. da krankt es, dass die Firmen nicht industriell durchstrukturiert sind, sondern dass jeder irgendwas tun darf. Und am Ende fällt man sich in die Arme und sagt, Gott sei Dank ist das Gebäude fertig.
Genau, die Heldentat, die am Ende dann noch gefeiert wird, dass man es irgendwie hingebastelt hat, wie Martin dann auch immer gerne sagt. Also an der Stelle, glaube ich, müssen wir professioneller werden, denn es ist ja nicht so, dass wir hier über Luxusprobleme reden und über die Optimierung der letzten dritten Kommastelle irgendwo noch diskutieren, sondern wir reden ja hier über grundlegende Probleme überhaupt im Bauen mit den hohen Risiken und den gestiegenen Kosten und den knappen Personalressourcen, überhaupt knappen Ressourcen, Geld verdienen zu wollen am Ende auch und zu müssen. Und da ist mir das ohnehin ein Rätsel in der Branche, wie in dieses Thema über die Jahre hinweg und in der Breite so wenig Energie hineingesteckt worden ist. Wo man also teilweise, das habe ich immer wieder auch erlebt, noch stolz erzählt hat, wir machen das noch so wie vor 100 Jahren oder wie vor 50 Jahren. Und dann kehrt man das Traditionsbewusstsein hervor, ignoriert aber völlig, dass die Welt um einen herum sich weitergedreht hat und anders funktioniert. Und diese Neigung dazu, die Erfindung immer selber machen zu wollen und selber zu bezahlen, die ist auch an vielen Stellen sehr ausgeprägt. Also ich sehe das in den Unternehmen, in den Strukturen. Sie haben es eben angesprochen, Herr Prillhofer, auch, dass das Thema Lernen von anderen, Lernen miteinander, sich weiterentwickeln, da auch eine, ich würde mal sagen, sportliche Kultur des sich gemeinsam nach vorn entwickelns und über die Grenzen hinausschauens meistens nicht so ausgeprägt ist. Und die Unternehmen, die das haben, die machen große Sprünge nach vorne und haben große Vorteile. Das gibt es schon. Also da würde ich auch sagen, mehr vom Richtigen tun. Aber das ist auf die Branche gesehen insgesamt eine noch sehr ausbaufähige Disziplin.
Ja, wollte ich auch gerne noch.
Oh, jetzt auch Schachinger, fangen wir mal da an, ja.
Ja, hier wollte ich auch gerne noch einhaken, damit wir hier auch nicht zu negativ werden. Es gibt natürlich hochinnovative Unternehmen in der Branche, jeglicher Größe, sehr große Unternehmen, große Baukonzerne, die wirklich in das Thema Gesamtprozess eingestiegen sind und die hier auch das Betonfertigteil oder auch andere Fertigteilmaterialien integrieren in ihren Prozess. Also solche Kunden haben wir, solche Kunden challengen uns dann als Softwarehersteller auch immer wieder, damit wir die neuesten Technologien auch wirklich da alles einsetzen können und das für sie entwickeln, was sie dafür brauchen. Es gibt auch im Mittelstand und bei den kleineren Unternehmen hochinnovative Unternehmen, die genau in diese Richtung denken. Aber wir haben es mit einer sehr kleinteilig organisierten Branche zu tun. Und wenn ich jetzt wieder auf das Thema BIM-Modelle oder Durchgängigkeit der Modelle und der Daten zu sprechen komme, ja, wenn zum Beispiel von der Haustechnikseite kein 3D-Modell da ist, dann kann das Fertigteilwerk auch kein 3D-Modell importieren. Ja, wenn natürlich in Bauprojekten einmal es immer wechselnde Konstellationen geben bei den verschiedenen Gewerken. Das heißt, es arbeiten immer wieder unterschiedliche Unternehmen miteinander in großer Zahl. Dann ist natürlich die Koordination aufwendiger. Dann gibt es auch viel mehr beteiligte Systeme. Und ja, in dem kleineren Projekt einigt man sich dann vielleicht doch wieder, das im 2D zu machen, weil das können alle liefern. Und dann arbeitet man eben so, wie man immer schon gearbeitet hat. Aber ich habe auch selber schon Großbaustellen, auch im Hochbau in Wien zum Beispiel letztes Jahr gesehen, wo das BIM-Modell von vorne bis hinten durchgezogen wird und auch auf der Baustelle vorhanden ist und dann zum Beispiel auch täglich nachgepflegt wird, was wurde tatsächlich gebaut, wie weit sind wir im Plan, welche Materialien brauchen wir, stimmt der Zeitplan noch, dass dann auch ans Fertigteilwerk weitergegeben wird, ob es da irgendwelche Verzögerungen gibt, ob der Lieferplan noch passt und so weiter. Also wir dürfen es nicht ganz schwarz-weiß darstellen. Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, aber es muss noch viel, viel mehr passieren in diese Richtung.
Ich glaube, uns geht es ja hier auch darum, einfach ein Bewusstsein für die Themen zu schaffen und natürlich auch mal den Finger in die Wunde zu legen. Das ist wichtig, aber wir müssen jetzt, da haben Sie recht, den Blick und wollen den ja auch nach vorne richten an alle die, die sagen, was können wir denn jetzt tun und was nehmen wir denn mit an Gedanken aus dieser ganzen Geschichte? Ich würde, Martin, bevor wir den Blick dann ganz weit nach vorne richten, noch einmal nach dem Thema technologische Innovationen fragen wollen. Was sind denn so die Themen in der Pipeline für die nächsten Monate und Jahre, die die Branche nochmal deutlich nach vorne bringen? Also haben wir sowas wie den Übergang vom Festnetz aufs Mobiltelefon oder ist das eher evolutionärer? Was steht da an? Wir haben jetzt im Grunde die geballte Kompetenz hier und ich lege mal die Glaskugel auf den Tisch, die technologische Glaskugel. Was sehen wir da?
Ja, wir sehen im Bereich CO2-Einsparung, wie zum Beispiel Carbonbeton oder solche Dinge. Das wird kommen, nur die Produktionsanlagen sind nicht so weit, wir sind in ein paar Forschungsprojekten engagiert. Was auch kommen wird, ist ein höherer Vorfertigungsgrad. Dann kommt man wieder zurück in die 60er Jahre, wo man dann irgendwelche Fassadenelemente im Werk erzeugt mit Türen, Fenstern, um dann mehrgeschossige Gebäude bauen zu können ohne Fassade. In den 90er Jahren war die Innovationskraft viel höher, aber damals wurde wahrscheinlich mehr Geld verdient. Die Baufirmen konnten noch besser vorplanen und optimiert hat man ja in der Planung, dass man gesagt hat, alle Planung, die man nicht braucht, die streichen wir einfach weg. Und dann können wir ja im Hundertstelplan können wir ja bauen, weil wir haben Spezialisten auf der Baustelle, die brauchen keine Details, die können das alle selbst machen. Und dann jagen wir hinterher den Roboterhund durch, der in der Pixelwolke nachschaut, was da gebaut wurde. Und darum sind die Innovationen gebremst, weil die Baufirma muss die annehmen. Also die Fertigteilwerke könnten viel mehr. Aber die Baufirma nimmt die nicht an, weil sie es entweder nicht versteht oder nicht beplanen kann. Und deshalb sind die Innovationen mittlerweile beschränkt. Wir sind vollautomatisiert bei manchen Werken. Da haben wir auf einem Quadratmeter Elementdecke Lohnkosten von 2 €. Praktisch nichts. Also wir sind vollautomatisiert. Unser Problem ist nicht so sehr die Produktion. Unser Problem ist das, dass die Werke kein Futter kriegen in Form von Daten.
Ja, und ich glaube, man muss auch beim Projektaufsatz der Baufirmen immer mal versuchen, nicht nur in Schwarz-Weiß zu denken. Es gibt ja auch Mischformen, ja. Also ich war auf einer großen Baustelle, die haben sich über mehrere Bauabschnitte rangetastet, was ist bei uns die beste Form des Projektaufsatzes, von alles Ortbeton über alles Fertigteil zu einer Mischform, weil das logistisch dann möglich war mit Halbfertigteil, also Filigrandecken. Die haben teilweise bei einer Pfostenriegelkonstruktion haben sie die Stürze als Fertigteile, aber die Stützen als Ortbeton, weil im Prinzip auch nicht weil es so ein großes Projekt war, dass man gar nicht alles in Fertigteil machen kann. Also es gibt da ja nicht nur schwarz oder weiß und da muss man auch einfach vielleicht auch mal zu einem Fertigteilwerk gehen, Fertigteilwerk des Vertrauens und sagen, hier, komm mal mit, guck mal über unsere Pläne, wo könntest du mir da helfen und wo würdest du, und das ist ja partnerschaftlicher Umgang, sagen, das mach lieber weiter in Ortbeton, aber wir liefern dir das, das und das zu, weil das sind vielleicht auch entscheidende Punkte im Bereich Genauigkeit, im Bereich, dass du schnell sein musst. Also dieses nicht nur schwarz-weiß, ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten. Das ist jetzt keine richtige Innovation, aber auch so andere Dinge. Christian, wir haben schon mal neulich drüber gesprochen. Ein Fertigteilwerk muss ja auch nicht einfach nur ein schnödes Stück Beton, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, liefern, sondern wir haben eben über die Fenster gesprochen oder eine Attika oder Ableitbleche oder sowas. Sowas könnte ja auch schon im Fertigteilwerk mit eingebaut werden, ja. Dann habe ich schneller zum Beispiel die Gebäudehülle dicht, wenn das Fertigteil vielleicht schon mit dem Fenster kommt. Da gibt's ja unfassbar viele Ideen und Möglichkeiten. Und da ist wieder dieses miteinander reden. Baufirmen, geh mal hin zu einem innovativen Fertigteilanbieter und sag, was können wir denn mal gemeinsam machen? Wo können wir es vielleicht auch mal ausprobieren? Und dann vielleicht gerade im Privatkundengeschäft mal zum Kunden hingehen und sagen, wir könnten übrigens das, das und das machen. Wollen wir das gemeinsam mal probieren? Weil wir gehen davon aus, dass wir zum Beispiel die Bauzeit drastisch reduzieren können. Wir gehen zum Beispiel davon aus, dass wir nicht mehr noch überall mit einem Ausgleichsputz drüber müssen, bis erstmal die Wand gerade ist und. Also ich glaube, da muss man auch einfach mit den vertrauten Partnern, die man hat, da einen iterativen Prozess hinlegen, um auch, man muss jetzt nicht den Riesenwurf direkt machen, aber einfach mal in kleinen Schritten da ein paar Ideen auf die Straße bringen.
Wenn Sie schon von Mischformen sprechen, dann würde ich gerne auch eine Lanze brechen für Mischformen von Materialien. Es gibt ja eine ganze Reihe von Entwicklungen für hybride Bauweise zwischen Holz und Beton. Und das wird auch ein Thema sein jetzt auf den Engineering Days. Ich denke mal, da liegen einige ganz wichtige Chancen drinnen für die Zukunft, um einfach die Materialeigenschaften auch zu optimieren und am Ende für das Gebäude am besten einzusetzen.
Wir reden jetzt hier viel über Technik, aber es zieht sich ja doch durch. Der entscheidende Faktor bleibt immer der Mensch, ob er die Prozesse denkt, ob er miteinander spricht und miteinander denkt oder ob er knapp ist. Und auf den Punkt würde ich gerne noch einmal eingehen. Herr Prillhofer hat es eben so im Nebensatz gesagt mit den Lohnstückkosten. Wir laufen ja rein und sind auch schon in vielen Punkten da, wo uns auch die Hände auf den Baustellen fehlen. Also die Frage, wer baut das Fenster ein, sich manchmal gar nicht so sehr technisch stellt, sondern schon dadurch stellt, dass man gar keinen hat, der das einbaut oder den nicht zu dem Zeitpunkt hat oder in der Menge hat, dass es dann entsprechend eingebaut wird. Also Bauzeitverkürzung, überhaupt die Kontrolle und Verlässlichkeit von Terminplänen, all das hat auch stark mit Menschen zu tun. Und wir können natürlich über Vorfertigung einen Teil des Problems lösen. Und ich glaube, dass sich viele noch gar nicht so bewusst sind, welches Potenzial in dem Thema drinsteckt, wenn man das gemeinsam mal konsequent durchdenkt. Wie ist da Ihr Blick da drauf, Herr Dr. Hanser?
Das erleben wir ja heute schon sehr stark, eigentlich jetzt seit den Covid-Jahren, dass die Fachkräfte abgehen. Die Bauarbeiter, die vor vielen Jahren dann von der Baustelle ins Fertigteilwerk gegangen sind, die gehen jetzt in Pension und es kommen zu wenige nach, zu schlecht ausgebildet oder vielleicht gut ausgebildet, aber die bringen halt nicht die Erfahrung mit, die Alten hatten. Und die Anforderungen an die Qualitätssicherung werden immer größer und natürlich auch an die Automatisierung. Das sind auch meine zwei Aspekte für Innovationen für die Zukunft. Zum einen heißt es, die Prozesse besser zu koppeln, das heißt, das Silo-Denken und die Übergaben zwischen unterschiedlichen Softwarelösungen zu minimieren. Das ist ja ureigens das Bestreben der RIB, dass wir eine Plattform schaffen, wo Software-Funktionalität wirklich seamless zusammenpasst, sodass hier keine Information auf der Strecke bleibt. Und auf der anderen Seite, und das ist jetzt wieder meine ureigenste Vision, ist Automatisierung noch weiter zu steigern. Wir sind im Halbfertigteil bereit, da sind wir so gut wie fertig, da gebe ich dem Herrn Prillhofer vollkommen recht. Aber bei komplexeren Bauteilen, bei massiven, bei Sandwichwänden, da gibt es definitiv noch Luft nach oben, da gibt es noch Ansätze und das trägt dazu bei, auch das Fachkräftelevel zu reduzieren, verbunden jetzt mit Digitalisierungssoftware, die uns erlaubt, zu messen und mit KI zum Beispiel auch zu qualifizieren, ob die Bauteile den Vorgaben entsprechen.
Wagen wir mal einen Ausblick nach vorne. Wenn man jetzt anfangen möchte oder mehr machen möchte im Bereich Vorfertigung, Modularisierung, was sollte man tun als Planer, Bauunternehmen, Auftraggeber? Sie haben jetzt möglichst knapp, prägnant die Möglichkeit zu sagen, das sollt ihr bitte tun, damit es besser wird.
Das ist ganz einfach. Gründen Sie eine neue Firma, nehmen Sie neue Leute auf, die vom Bauen keine Ahnung haben, und es wird funktionieren. Weil unsere internationalen Kunden, die bauen, das sind keine Baufirmen, das sind Real Estate Developer oder Leute wie in Kanada, die haben vor 30 Jahren begonnen, Spaltenböden zu erzeugen in der Garage. Und die bauen heute 30-stöckige Gebäude fertig. Und die haben gar nicht gewusst, dass man so kompliziert bauen kann. Also sind sie den einfachen industriellen Weg gegangen. Das ist unser Problem.
Also doch mal über den Tellerrand schauen. Ich gebe die Runde mal weiter. Frau Schachinger, was sind Ihre Wünsche?
Ich wünsche mir sehr stark eben dieses ganzheitliche Denken. Der Teufel steckt immer im Detail dann bei den einzelnen Stück Daten, aber wir müssen den Gesamtprozess von vorne nach hinten denken, und im Englischen gibt es den schönen Ausdruck Design for Manufacturing and Assembly. Also wir denken nicht bis zum Werk jetzt zum Beispiel, sondern wir denken bis auf die Baustelle, wie kann das montiert werden, und wir sollen so gut planen, dass wir auch unsere Kosten im Griff haben. Das heißt, am Ende des Tages geht es auch um die Wirtschaftlichkeit. Wir müssen die Kontrolle über die Kosten haben oder die Unternehmen. Und da hilft das modellbasierte Arbeiten wiederum, weil wir hier die Möglichkeit haben, Preise zu hinterlegen, Kalkulationsgrundlagen zu hinterlegen und hier somit die Wirtschaftlichkeit zu fördern, auch die Planbarkeit, ja, zu fördern und die Nachkontrolle. Was habe ich denn am Ende vom Tag wirklich an diesem einen Projekt verdient? Oder haben wir mehr reingesteckt, als wir eigentlich dann am Ende des Tages als Gewinn übrig bekommen haben? Das wäre so mein Wunsch, ganzheitliches Denken.
Also Hausaufgaben für alle, die da zuhören und damit beschäftigt sind. Herr Dr. Hansa, jetzt legen Sie noch was drauf auf das Paket.
Ich kann da gar nicht mehr viel drauflegen, weil du hast jetzt eigentlich den ganzen Prozess skizziert, den wir uns ja quasi teilen, ja, mit unseren Softwarelösungen. Das kann ich nur doppelt unterstreichen. Ich kann vielleicht noch hinzufügen, Vertrauen in die Technologie, die wir über 30, 40 Jahre entwickelt haben, die ist heute ausgereift. Da kann man wirklich darauf vertrauen. Da muss jetzt der Bediener im Werk nicht hergehen und sagen, na, ich kann es vielleicht ein Quäntchen besser als die Software. Das stimmt vielleicht in Einzelfällen, aber grosso modo ist es sicher falsch. Das wissen wir aus vielen Erfahrungen. Vertrauen in die Technologie. Wir arbeiten daran weiter. Wir stehen auch immer für Diskussionen offen. Und wir wollen diese Industrie weiter entwickeln und weiterhelfen zur Industrialisierung der Bauindustrie.
Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also sie muss in den Begriff tatsächlich hineinwachsen und ihn voll ausfüllen. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Ansatz auch dabei. Und Frau Schachinger hat es vorhin so schön gesagt, wir sollten nicht zu negativ sein. Ich denke schon, viele Dinge sind in Bewegung und viele sind auf dem Weg, aber es ist eben Luft nach oben und es ist die Zeit, auch diese Luft nach oben jetzt zu nutzen, an den Tisch zu gehen. Ich würde nochmal appellieren, wer wirklich ins Handeln kommen will, der kommt im November zu den Engineering Days und sucht sich da Partner und Gesprächspartner und macht konkrete Pläne und Ansätze und überlegt, wie kann das gehen. Das ist eine Plattform, um die Köpfe zusammenzubringen und konkret zu werden. Ich glaube, wir haben da keine Zeit zu verlieren und sollten die auch nicht aufschieben. Oder man ruft mal den an, mit dem man ohnehin im Projekt ist, wie Martin das eben skizziert hat, und sagt, wie können wir denn dieses Projekt anders denken oder das nächste Projekt anders denken und besser denken. Man ruft mal bei den Experten an, die wir ja hier in der Runde haben zum Beispiel, und berät sich mit denen. Ich bin mir ganz sicher, man wird dadurch nicht dümmer und das Projekt wird ein bisschen besser werden und das nächste wieder ein bisschen besser. Und ich glaube, wenn wir diesen Spirit haben und stärken, dann werden wir uns auch im Rahmen der ganzen Herausforderungen und Probleme so nach vorne bewegen, dass Bauen am Ende wirtschaftlich erfolgreich ist, nachhaltiger wird und vielleicht sogar auch noch mehr Spaß macht, als es hier und da manchmal auch tut. Vielen Dank für die sehr gehaltvollen und auf den Punkt formulierten Inputs und klaren Gedanken und Wünsche hier aus der Runde. Martin, ich glaube, ich spreche da für uns, wenn ich sage, das war eine gute Runde mit ganz wichtigen Impulsen, aus der, glaube ich, viele sich ein paar Gedanken mitnehmen können, wenn sie überlegen, wie mache ich denn das bei mir morgen und wie könnte ich denn in meinem Unternehmen die Prinzipien, die Gedanken oder auch die Techniken und Methoden nutzen, um meine Zukunft hier zu sichern. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Alles Gute. Packen wir es an und bauen wir es in Fertigteilen.
Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns über eine Bewertung freuen und natürlich darüber, wenn ihr den Podcast bei einem Podcast-Provider eures Vertrauens abonniert. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis bald.